Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast, heute mit meinem etwas müden Maximilian an meiner Seite. Gestern langer Tag gewesen.
Aber alles gut, fit und voller Vorfreude auf eine wunderbare neue Folge Saufgesabbel.
Ja, ich habe dich Gott sei Dank überzeugen können, eine Sommerfolge nochmal.
Du hast mich gezwungen.
Ich habe dich gezwungen, okay, ja, das ist korrekt, ja, das stimmt, ich habe dich wirklich gezwungen, weil ich habe gesagt, ey, was saufen wir im Sommer? Rosé, du sagst nö. Ich sag ja, du sagst nö. Zack, Rosé.
Ja, alles gut.
Er ist auch müde, das ist gut.
Nein, es ist...
Wir müssen uns wach trinken.
Es ist Sommer und auch wenn das hier wetterbedingt noch nicht ganz angekommen ist, doch relativ viel Regen in letzter Zeit.
Was hattest du? Du hattest doch so einen geilen Spruch in unserem E-Mail-Verteiler. Wann merkt man, dass Hamburg Sommer ist?
Der Regen wird wärmer.
Der Regen wird wärmer, das ist so großartig.
Ich glaube, das ist im Moment das Motto des Sommers. Die Winzer verfluchen, glaube ich, den vielen Regen auch schon. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns ein bisschen Sommer ins Glas holen und ich habe drei schöne Rosés ausgesucht, die wir heute mal verkosten. Und einfach um mal auf die bunte Vielfalt des Rosés
zu zeigen. Ja, also wundert euch nicht. Wie gesagt, Max hatte gestern einen extrem langen Tag. Ich habe schlecht geschlafen. Und jetzt müssen wir mal hier ein bisschen aufarbeiten und uns gute Laune ins Glas bringen. Was haben wir denn heute auf dem Tisch?
Wir haben drei Rosés. Und zwar alles so Rosés, die bei uns im Restaurant sehr gut laufen, die wir auf der Karte haben, die aber auch so ein bisschen wieder vielleicht aus den typischen Regionen kommen. Und wir haben einen italienischen Rosé, wir haben einen Rosé aus Kalifornien und wir haben einen französischen Rosé aus der Appellation Tavel.
Ich bin sehr gespannt. Womit fangen wir an?
Ich habe das mal der Farbe nach sortiert, würde ich sagen, von hell Lachsfarben bis ja fast...
Rosé.
Na, das hat ja schon fast was Rötliches, musst du sagen. Also wenn wir behalten, so ein bisschen ins Licht, der ist schon recht
drolliger.
Ja, früher hätte man Trollinger gesagt. Nein, der erste Rosé ist der Rosé, den wir gerade im offenen Ausschank bei uns im Kinnfels haben. Und zwar ein Weingut, was wir auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast zu Gast hatten. Das Weingut Romina Romana aus dem Lazio, also so ja 40 Kilometer südöstlich von Rom gelegen und das Ganze ist aus dem Jahr 2022 Merlot Rosato.
Merlot Rosato, also irgendwie, weiß ich nicht. Also, besseren Namen hätten sie sich nicht einfallen lassen.
Na gut, das ist die Traube und das ist die Art des Weines. Also was willst du da auch, man muss ja nicht zu allem immer irgendwelche Fantasien haben und so.
Ja, es muss immer fancy sein.
Nee.
Es braucht sich doch immer besser.
Ja, aber es muss, ich vertrete ja eher die Meinung, es muss ein gutes Produkt in der Flasche sein. Das zweite ist dann also die Ausstattung und so weiter und Namen. Das ist alles, ja, das funktioniert natürlich am Markt und so weiter, aber wir sollten mal alle ein bisschen mehr auf den Inhalt gucken und nicht nur auf die
Verpackung. Du meinst Qualität statt Quantität?
Nee, Qualität statt Ausstattung. Also das ist statt Ausstattung. Du kannst ja auch einen Wein in einer etwas höheren Menge trotzdem mit Qualitätsanspruch produzieren.
Absolut, ja.
Na, also das hier ist jetzt Merlot als Rebsort, das Ganze auch zu 100%, wird ganz klassisch nur im Edelstahl ausgebaut, ist wirklich ein frischer, knackiger Rosé, aber eben mit einer extrem schönen Trinkigkeit, das muss man einfach...
Dann wollen wir mal Trinkigkeit testen. Falls für euch da draußen, falls ihr etwas nebenhört, Verdi protestiert gerade hier neben unserer Tür, deswegen können wir die Geräusche nicht unterdrücken. Oder hoffentlich doch, aber die machen richtig Party und wir trinken für die mit.
Wir trinken für die mit, genau. Also Rosé ist ja schon sowas, was in den letzten Jahren wirklich fast so einen Boom erlebt hat.
Nee.
Also wenn man überlegt, dass so zu Anfang des Jahrtausends, so 2000, 2002, lag der Rosé-Anteil bei allen Weinen bei ungefähr 3%.
Ach was, so wenig nur?
Naja, so wenig. Was? Und mittlerweile sind wir bei 11-12% aller Weine. Also eine Steigerung, die sehr zulasten des Rotweins tatsächlich geht.
Naja gut, das wird ja aus der... Also nur einmal ganz kurz für die Zuhörer. Rosé wird aus Rotweintrauben gemacht. Ne? Merlot hattest du ja jetzt im Vorfeld gesagt. Also grundsätzlich alle Rosés sind aus Rotweintrauben. Da wird keine Weißweintraube zugemischt oder...
Kann man durchaus auch machen. Haben wir bei unserem letzten Vertreter, ist ein ganz klein, ist ein bisschen Weißweintraube auch dabei. Aber du brauchst erstmal natürlich rote Trauben, weil das Thema hatten wir auch schon das ein oder andere Mal angesprochen. Die Farbe sitzt ja ausschließlich in der Traubenschale. Und dadurch, dass ich dann die Trauben anpresse, den austretenden Saft ein bisschen mit den Schalen in Kontakt lassen, wird eben die Farbe aus der Traubenschale gezogen. In der Regel ist es so, dass ein Rosé meistens eben so gemacht wird, dass man den Saft mit der Schale in Kontakt lässt und ihn einfach früher abzieht, als man es bei einem Rotwein machen würde. Also früher trennt, sodass die Farbausprägung nicht so intensiv ist. Du kannst aber auch zum Beispiel, das findet man ab und zu auf einer Flasche, wir haben da jetzt heute keine dabei, da steht dann Saignée, also S-A-I-G-N-E-E auf der
Flasche. Was heißt das?
Das ist der sogenannte Saftabzug. Das macht man bei der Rotweinherstellung, nimmt man während der Maischegärung, also circa 20% der Flüssigkeit weg.
Mhm.
Daraus macht man ein Rosé und dadurch werden die Rotweine farbintensiver, weil natürlich weniger Flüssigkeit da ist und die...
Das heißt, die machen aus der gleichen Traube Rotwein und Roséwein.
Genau.
Also aus der gleichen Pressung.
Aus der gleichen Pressung.
Genau. Ja, Wahnsinn.
Also das findet auch zum Beispiel in der Champagne sehr häufig Anwendung. Und dann gibt es noch so ein paar Sonderfälle. Wir haben die in Deutschland zum Beispiel, da kennt der ein oder andere vielleicht auch noch aus grauen Jugendzeiten, den Schilcherwein oder den, das Badisch Rotgold, den Schillerwein.
Was hast du für Jugendzeit gehabt, ey? Ich kenne nur...
Wir können ja mal eine Folge machen, die Getränke unserer Jugend.
Ja, das heißt Wodka, nee, Kornspreit oder was meinst du, was man da so auf dem Dorf...
Nehmen wir das Asbach-Cola, ganz
noch schlimmer als Kornspreit, ey. Yeah. Ey, was war das? Im
Unterkorn,
ich kenne im Off, da war immer Havanna.
Nee, was war es denn immer?
Cuba Libre, genau, das war
russische Havanna.
Und bei der Havanna Cola, genau.
Und bei mir war es Wodka Red Bull und Wodka Lemon. Das haben wir mit meinem damaligen Kumpel extrem viel konsumiert.
Boah, okay.
Ekelhaft, ja. Heute sagen
jetzt
die
auch... Jetzt ist ja trotzdem was aus uns geworden.
Ja, wir umbilden ein bisschen, aber ja, es geht.
Ja, sind auf einem Auge drin.
Aber sag uns, ganz kurz...
Um das kurz zu Ende zu bringen, also... bei diesen Weinen, wie die ich gerade gesagt habe, Badisch Rotgold, Schillerwein, Schilcherwein, da ist es, Schillerwein, Badisch Rotgold, da ist es eben erlaubt, Rot- und Weißwein zu mischen, was grundsätzlich eigentlich in der EU verboten ist.
Okay.
Ja, und es gibt so ein paar Sonderregelungen, auch in der Champagne darf man das machen, aber hier bei allen Rosés, die wir jetzt heute hier auf dem Tisch haben, ist eben das Herstellungsverfahren, dass man einfach die klassische Maischegärung gemacht hat und dann nach ein paar wenigen Stunden eben den Saft von den Schalen getrennt hat.
Das heißt, es geht hier tatsächlich nur um Stunden, das heißt, es geht nicht um Tage, wie manchmal, wie du auch in einigen Podcasts erzählt hast, dass es tagelang auf der Maische liegt, um einfach nochmal mehr Geschmack zu. Hier geht es um Stunden.
Hier geht's. Wir reden hier wahrscheinlich über 24, vielleicht 48 Stunden.
Okay.
Also wir sind da im 1-2-Tage-Bereich. Bei einem Rotwein kann das ja teilweise bis zu 3-4 Wochen gehen.
Mhm. Genau, ja, da wollte ich gerade drauf hinaus. Und jetzt haben wir das Weingut Omina Romana. Was kannst du uns dazu sagen? Und im Vorfeld natürlich auch für unsere Zuhörer. Wo liegen wir preislich, wo kriegen wir den Wein? Kriegen unsere Zuhörer den Wein?
Den Wein kriegen unsere Zuhörer, die haben einen eigenen Online-Shop, aber man findet es auch bei dem einen oder anderen Online-Händler, sicherlich auch bei dem einen oder anderen besseren Weinhändler vielleicht. Das ist jetzt nicht der Wein, der im Supermarkt steht, da wollen die auch gar nicht hin, dafür ist die Produktion auch gar nicht groß genug. Der Wein kostet ein bisschen mehr als 20 Euro, 22,50 Endverbraucher.
Ja,
doch. Und das Weingut Omina Romana ist ein relativ neues Projekt, ist 2007 gegründet worden, gehört einer deutschen Familie, der Familie Börner. Und der Herr Börner hat sich sozusagen seinen Lebenstraum erfüllt und sich ein Weingut in Italien geleistet. Und Der Burner ist trotzdem noch ein Sparfuchs, würde ich sagen. Das ist aber, dass ich kein Weingut in der Toskana geleistet, sondern ist in eine Region gegangen, die vielleicht
viel günstiger da ist.
Ja, und die einfach sehr, sehr unbekannt ist. Das Latium liegt, wie gesagt, knapp 40 Kilometer südöstlich von Rom. Und da haben eben die Römer, das war da, wo die Römer ihren Hauptwein für die Stadt Rom
hatten.
Da sind wir wieder bei den Römern. Die tauchen immer wieder auf. Also die Etrusker haben hier vor über 2000 Jahren den ersten Wein angebaut. Mhm. Es war lange eine der wichtigsten Weinbauregionen in Italien. Aber dann im letzten Jahrhundert ist es zu einer absoluten Massenregion verkommen. Also es wurde sehr viel Grundwein für die Brandy-Produktion erzeugt. Es wurden sehr einfache Weine erzeugt.
Aber Brandy ist doch Spanien.
Aber es gibt ja auch italienischen Brandy.
Ja.
Ja, Brandy ist eigentlich nur der englische Begriff für Brandwein. Also Brandwein auf Traubenbasis.
Gut, dass wir einmal darüber gesprochen haben. Brandy assoziiere ich grundsätzlich mit Spanien.
Genau genommen ist Cognac auch ein Brandy. Er darf aber halt nur aus einer Region in Frankreich kommen.
Cognac.
Genau genommen ist Asbach auch ein Brandy. Halt ein deutscher.
Deswegen hast du gerne Asbach-Bolan gesprochen.
Genau, ich war schon immer dem Wein sehr.
Sehr schön.
Ja, bei uns war das, da hatte das Dorf hatte so sein Getränk und ich kam halt aus so einer absoluten Asbach-Cola-Enklave. Dann gab es die im Nachbarort war dann schon wieder Jägermeister-Cola. Das fand ich aber ganz widerlich. Ne?
Das ist auch wirklich widerlich.
Und da hattest du so ein paar Jackie-Cola-Dörfer. Und
ist ganz geil eigentlich, dass wir eine Rosé-Folge haben, aber über solche Dinge gerade
reden. Ich versuche einfach, um das Tier. Nein.
Sehr geil.
Das Weingut ist 2007 eben komplett neu ausgebaut worden, bearbeiten ungefähr 40 Hektar Rebfläche, machen grandiose Rotweine, ganz spannende Weißweine und eben seit 2-3 Jahren auch diesen Rosé.
Ja, du hast den immer wieder mal, ne? Also bei Omina Romana sehe ich ja immer wieder bei uns auch im offenen Ausschank und auch auf der festen Karte.
Ja, hatten wir auch schon in der Weinbegleitung. Also ich finde es ganz spannende Weine und eben, man hat wieder eine Geschichte, die man erzählen kann. Was ich eingangs unseres Podcasts gesagt habe, die Qualität stimmt einfach. Ne? Das ist ein schöner Rosé. Das ist genau auch von der Farbe her, was die meisten Gäste sich unter einem Rosé vorstellen. Ja. Wenn das jetzt ein Supermarkt-Rosé wäre, würde hier draufstehen, passt zu Geflügelsalaten und Pasta. Und
hier steht gar nichts
drauf. Hier steht gar nichts drauf, weil das für solche Weine eben nicht wichtig ist, sondern nein, das ist ein richtig schöner Trinkrosé.
Aber jetzt mal ganz kurz Essen angesprochen, der hat jetzt, ich gucke, 13 Volumen, ist schon dann auch jetzt nicht der leichteste Wein, wobei schmeckt man überhaupt nicht raus. Was kann man denn zu einem Rosé oder was kann man das über einen Kamm scheren und sagen, ey, zum Rosé esse ich grundsätzlich, keine Ahnung, Fisch oder Salat?
Ja, du wirst, es kommt natürlich auf den Rosé an, wie er gemacht ist. Ich habe extra auch heute eigentlich 3 verschiedene Stile oder Geschmacksrichtungen an Rosé ausgesucht. Sie sind schon ein bisschen unterschiedlich, aber generell ist Rosé ja eher dieses etwas leichtere, frischere. Also du wirst, glaube ich, mit einem Rosé nie ein gebratenes Rinderfilet begleiten. Also da gibt's ein, zwei Rosés, die das vielleicht schaffen könnten. Aber in der Regel, sage ich mal, sind wir halt schon auch in dieser Sommerküche einfach unterwegs, sage ich mal. Ich denke jetzt bei dem Rosé zum Beispiel nicht nur wegen der Farbe irgendwie an so ein Lachs-Carpaccio, bisschen Limettenabrieb, klein wenig Creme Fraiche für so eine Cremigkeit.
Mhm. Ja, bin voll bei dir.
Also, weil der Wein hat schon eine gewisse Schmelze, hat eine gewisse Kraft, der kommt dann eben auch mit der Fettstruktur des Lachses ganz gut klar. Schön Salz und Pfeffer oben drauf. Also ich glaube, ein bisschen frische Kräuter aus dem Garten.
Tatsächlich Tendenz leichtere Küche. Und
also bei dem Rosé jetzt auf jeden Fall. Eher leicht, sommerlich, frisch. Aber das ist, also für mich ist das jetzt wirklich auch die Kategorie Saufrosé. Ne? Also großes Glas, ballern.
Schluck runter.
Lass laufen.
Ja, find ich sehr gut. Tatsächlich voll bei dir. Man merkt wirklich die 13 Volumen nicht. Sehr angenehm, sehr schön am Gaumen und bei Lachs bin ich voll bei dir. Ich würde nichts anderes sagen. Jetzt hast du ja, ne, wir sind jetzt Italien, jetzt gehen wir nach in die USA.
Genau.
Und ich gucke direkt schon auf die Flasche und USA, 11 Volumen, also ich hätte eher andersrum gedacht, ne? Also weil USA, auch hier denke ich immer, USA, super warm, super viel Alkohol, super viel Power. Aber du hast hier aber einen ganz leichten mitgebracht.
Ich habe hier einen ganz leichten mitgebracht, aber nur einen leichten, was den Alkoholgrad angeht. Geschmacklich wird es jetzt gleich deutlich intensiver als der erste zum Beispiel.
Okay, krass.
Also es hat natürlich auch immer wieder ein bisschen was mit der Machart, mit dem Stil des Winzers zu tun. hier jetzt ein Vertreter, Arnold Roberts, hatten wir auch schon ein, zweimal was hier im Podcast. Und er ist eben sehr dafür bekannt, dass seine Weine immer schlank sind, immer dezente Alkoholgrade haben. Aber schön, dass du es ansprichst. Ich finde, Wein hat so oft mit Vorurteilen zu kämpfen. Ne? Also, wie du jetzt gerade gesagt hast, ja, USA ist immer alkoholreich, immer
üppig. Ja, einfach immer assoziiert das eigentlich.
Man assoziiert das dazu, aber es gibt, natürlich gibt es das auch in den USA, aber es gibt auch genügend italienische üppige Weine. Ne? Also, es ist.
Man assoziiert aber Italien nicht mit üppigen Weinen. Also, zumindest bei den Weißen und in dem Fall auch Rosés assoziiert man das nicht Ich glaube, die haben einfach auch in der Vergangenheit einige Dinge, die sie nach Deutschland oder in die EU importiert haben, haben die einfach ein paar Fehler gemacht. Ne? Wir hatten ja schon mal das Thema mit Chippen und so weiter. Das ist Australien zum Beispiel. Ne? Australien assoziiere ich immer, da ist gechippt, da ist viel Holz, da ist Bumm. Und USA immer wuchtig, immer krass im Glas und auch am Gaumen. Das dann natürlich sich im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte die Winzer entwickelt haben und gesagt haben, hey, wir machen richtig geile Qualität. Das wurde aber nicht so stark publiziert.
Naja, da kommt halt dann leider Gottes oft zum Tragen, wer hat die dickste Kriegskasse?
Also das ist wohl wahr, ja. Es geht immer um Geld.
Die großen Brands, die können halt den Markt mit ihren Weinen auch überschwemmen oder können entsprechend Werbung schalten und so weiter. Und ja, aber das ist ja auch das, was ich immer wieder sage, geht mit offenen Augen durch die Weinwelt und probiert eben nicht nur das, was es an jeder Ecke gibt, sondern guckt halt auch mal um die Ecke rum.
Deswegen machen wir ja den Podcast.
Genau, wir hatten jetzt gerade auch am Wochenende wieder Gäste aus München, die unseren Podcast gehört haben und wegen unserem Podcast bei ihrem Hamburg-Besuch zu uns gekommen sind. Und das finde ich ist immer ein riesengroßes Kompliment.
Gäste. Ist das wirklich so? Das aber liegt dann an deiner Stimme, nicht an meiner. Ich höre meine Stimme
jetzt. Ja, es wird schon manchmal gefragt, ob der Kirill auch da ist. Ne? Und dann sage ich, ja, der steht gerade am Herd, der im normalen Leben muss er ja kochen und
den Wein trinken. Kopf im Topf. So, wir probieren erstmal den Wein. Ganz anderer Geruch.
Ganz anderer Geruch, viel kräutriger, aber um das noch kurz zum Abschluss zu bringen, das ist einfach das größte Kompliment, wenn Leute zu uns kommen und sagen, hey, wir sind wegen eurem Podcast da. Und da sieht man, es lohnt sich, früh aufzustehen und Podcast aufzunehmen.
Ja, danke, dass du das mitmachst. Danke an mich selber, dass ich das danke an euch.
Dass ihr euch uns anhört.
Dass ihr euch die wissen schon, was wir meinen,
oder? Genau. Na, also jetzt, der Duft ist schon was ganz anderes. Der erste hat ja diesen unkomplizierten Ansatz und hier, finde ich, ist schon, die Nase verspricht schon irgendwie was anderes. Wir haben einen viel kräutrigeren Duft. Ja. Also hier habe ich so
ganz heftig, ey. Habe ich gar nicht erwartet.
Mediterrane Kräuter, so Rosmarin, Thymian. Ja.
Wir sind Kalifornien, ne? Und vorher waren wir Italien. Also wir sind USA, vorher waren wir Italien. Und Italien, hätte ich gesagt, so, ja, Kräuter? Nee, das ist jetzt hier im Glas.
Das ist hier im Glas.
Ganz krass. Also wirklich heftig.
Ich habe den Rosé vor ein, zwei Jahren das erste Mal probiert und seitdem kaufe ich ihn eigentlich jedes Jahr, weil er für mich so, er hat diese Frische. Hast du ihn schon probiert?
Ja, ich habe gerade probiert. Ich finde es so unfassbar spannend.
Diese Leichtigkeit, aber trotzdem hat er einen gewissen Schmelz. Die Nase ist extrem kräuterig, aber am Gaumen kommt dann so richtig schön Erdbeere. Aber eben nicht kitschig. Es ist keine kitschige Erdbeere, es ist nichts Künstliches, sondern es ist so.
Nee, Erdbeere bin ich nicht bei dir.
Bei was bist du denn?
Ich bin tatsächlich wirklich bei, ich habe gerade alle Kräuter in meinem Gaumen und meinem Hirn, meine Synapsen sagen gerade, Rosmarin, Thym, das ist gerade alles. Ich bin wahrscheinlich sogar ein bisschen überfordert gerade. Aber Erdbeere ist da überhaupt nicht bei mir. Ich weiß nicht,
ich finde die Erdbeere. Also ich finde am Gaumen kommt halt schön.
Findest du auch die Erdbeere? Rhabarber.
Ja, Rhabarber sagt das oft gerade, da bin ich auch dabei.
Wollt ihr mich jetzt gerade hier auf den Lachs nehmen, oder?
Halt dir mal die Nase zu und mach mal einen Schluck. Und dann hast du keine Quote mehr, sondern es ist für mich nur noch Frucht.
Da gar nichts mehr raus. Spaß beiseite.
Und er kocht euer Essen, nur so viel das.
Danke vielmals für den Ellenbogen von links, ja, von rechts meine ich.
Hier haben wir jetzt zum Beispiel.
Ja, so Rhabarber doch, ja doch, Tendenz Rhabarber, aber Erdbeere nicht. Ich bin ja ein großer Erdbeerfreund und gerade so Walderdbeeren, das finde ich ja total geil. Aber hier diese Kräuterigkeit finde ich extrem spannend.
Absolut.
Vielleicht assoziiere ich Erdbeere mit Süße, ne? Das kann ja natürlich auch sein.
Das kann natürlich sein. Und süß ist er definitiv.
Süßer, genau. Süß ist er null.
Also der dürfte bei unter einem Gramm Restzucker liegen. Ich glaube, der erste, der Merlot, der dürfte so 2-3 Gramm Restzucker.
Der war süßer, ja.
Aber jetzt also, wir reden nicht über den Süßwein. Das ist einfach, um ihn ein bisschen gefälliger am Gaumen zu machen. Bei dem kalifornischen Chardonnay jetzt,
Leute, ihr merkt es, ne? Ich hab ihn zum Chardonnay, ich krieg ihn noch hin, dass wir nur noch Chardonnay-Folgen machen.
Das wäre ja auch langweilig. Ich mag ja Chardonnay gerne, aber ich glaube, unsere Zuhörer wollen auch gerne mal was anderes hören. Ja, wir haben bei dem Rosé des Kalifornien von Arnold Roberts haben wir hauptsächlich portugiesisch Rebsorten.
Entschuldigung, auch schon mal.
Wir haben hauptsächlich portugiesische Rebsorten, in dem Fall 75% Touriga Nacional, 9% Tinta Joao, dann 9% Trincadeira. Das finde ich jetzt irgendwie einer der geilsten Namen für eine Traube, ne? Trincadeira?
Trincadeira, super.
Und dann haben wir noch eine französische Rebsorte, die...
Aber wie viele Rebsorten sind denn da drin?
Wie ihr Stück Grenache ist noch mit 7% drin.
Wahnsinn, wieso ist denn so viel da drin?
Ja, aber es passt halt hier rein. Und die Weinberge gehen teilweise bis auf 1200 Meter nach oben, also wirklich kühl dann. Da kommt eben die Frische her. Die Weinberge liegen so zwischen 400 bis eben 1200 Meter.
Aber ist Touriga Nacional nicht ein portugiesischer Reben?
Habe ich vor 30 Sekunden gesagt.
Ja, ich muss einmal kurz aufholen für mich, weil ich bin gerade, irgendwie stehe ich aus dem Schlaf.
Ich habe vor... sagen wir 90 Sekunden gesagt, dass der Wein aus hauptsächlich portugiesischen Rebsorten gemacht ist.
Ich habe nicht zugehört. Ich habe kurz aufgefallen. Ich habe am Anfang vom Podcast gesagt, heute wird es schwierig. Also ganz ehrlich.
Ja, aber leid. Aber zumindest das Zuhören konntest du.
Ja, aber zwischendurch, wenn es hören, einmal kurz so, rebootet.
Ja, also okay, ja. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der Rosé ist aus überwiegend portugiesischen Rebsorten gemacht, die auf 400 bis 1200 Meter sind. Gerade durch diese hohen Weinberge eben auch eine tolle Frische hier reinbringen und eben einfach diese Leichtigkeit unterstreichen. Und
jetzt ist mir echt peinlich gerade. Es holt mich gerade ein.
Das hat keiner gehört.
Doch, das haben alle gehört. Es tut mir leid, Max, entschuldige. Bitte, verzeih. Aber dumme Fragen, dafür bin ich ja bekannt.
Ja, bevor du mich jetzt fragst, der Wein kostet 28 Euro, ist aber in den Jahrgang auch schon ausverkauft. Also wir müssen dann
und es ist unser Lieblingslieferant.
Es ist unser Lieblingslieferant, das ist, kommt aus dem Hause Wine am Limit. Ich möchte einmal betonen, weil mir das jetzt zugetragen wurde, Wine am Limit bezahlt nichts dafür, dass wir
Und wer hat das denn zugetragen?
Ist egal. Aber auch kein anderer Weinhändler, sondern wir kaufen unsere Weine ganz normal ein. Wir nehmen die Weine aus unserem Stock.
Ja, wir müssen sie selber bezahlen.
Wir müssen sie bezahlen. Ja. Also, und deshalb dürfen wir auch ganz offen und unverblümt über alles reden.
Ja, das ist das Gute.
Und diese Unabhängigkeit ist uns, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir wollen uns da nicht in keinster Weise kaufen lassen, sondern wir verwenden Produkte, die wir gut finden. Und
korrekt.
Bei Wein am Limit gibt es das ein oder andere Fläschchen oder den ein oder anderen Wein, den wir gut finden, aber auch bei vielen anderen Weinhändlern. Also wir haben
ja
nicht nur Wein am Limit. Einmal um das vielleicht kurz klarzustellen für alle da draußen.
Ja, vielleicht hätten wir das schon viel öfter erwähnen oder viel früher erwähnen müssen, weil manche Leute glauben, ich habe auch einige Telefonate schon geführt, da sagen die, ja, ihr werdet doch gesponsert. Sage ich, nein, wir werden nicht gesponsert. Max sucht die Weine bei uns aus der Karte raus oder manchmal auf Neuentdeckung. Und die bezahlen wir ganz normal und diskutieren dann darüber. Ja, nee, das kann gar nicht sein, weil die manche lobt ihr, manche hasst ihr. Es ist aber unabhängig.
Ja, und am Ende ist es ja Gott sei Dank immer noch eine Geschmackssache und
genau.
Natürlich ist mein Geschmack vielleicht auch etwas polarisierender und jetzt fehlt mir gerade drastischer, als es vielleicht ja, das bei dem einen oder anderen der Fall ist, aber...
Max ist manchmal ein Sturkopf mit seinem Geschmack.
Ja, und wir machen heute eine Rosé-Folge. Also es ist... Ich lass mich
auch. Es hat mich auch richtig viel Kraft gekostet, dich dahin zu bringen, dass wir eine Rosé-Folge machen. Für euch da draußen. Ich habe mich ins Zeug gelegt. So.
Ich habe ja schon gesagt, dass der Rosé-Anteil immer höher wird an der Weinproduktion. Mhm. In Deutschland sind wir sogar mittlerweile schon bei 16% Rosé-Weinproduktion. Und Deutschland ist tatsächlich auch eins der Top 3 Länder im Rosé-Weinkonsum.
Was ist denn der bekannteste Rosé in Deutschland, also der aus Deutschland kommt?
Weißherbst, oder? Nee, wie heißt der?
Weißherbst ist ja nur eine Machart. Also Weißherbst ist...
Weißherbst aus Baden. Ich hatte das in meiner Lehre.
Ja, aber Weißherbst ist ja kein Wein an sich. Weißherbst ist eine Weinart. Also,
was heißt das?
Es gibt gewisse Vorschriften, unter der du Weißherbst machen darfst. Weißherbst muss zum Beispiel zu 100% aus einer Rebsorte sein, muss aus einem deutschen Qualitätsanbaugebiet kommen, muss einen Jahrgang tragen, also und darf eben, wie gesagt, nur aus einer einzigen Rebsorte bestehen.
Meistens ist es Spätburgunder.
Es ist ja häufig der Spätburgunder, gibt aber auch Dornfelder, Weißherbst und alles Mögliche. Der Weißherbst war mal sehr, sehr hip. Mittlerweile schreibt das eigentlich kaum noch einer aufs Etikett, außer vielleicht die großen Winzergenossenschaften, weil heute sich Rosés eher über Ausstattung, über witzige Namen und so weiter verkaufen lassen. Was ist der bekannteste Rosé? Also einen, den ich in meiner Laufbahn schon sehr viel verkauft habe, ist auch ein Rosé, der ein bisschen anders ist. Das ist der Rosé Barrique von Knipser. Das war so auch einer der ersten großen.
Kenn ich tatsächlich gar nicht.
Das ist ein Rosé, der eben auch im Barrique-Fass ausgebaut wurde. Wahrscheinlich hat Markus Schneider ein Rosé, der sehr gut
war. Ja, war Emil Bauer. Emil Bauer ist, glaube ich, so ein. Emil Bauer hat auch.
Emil Bauer hat ja Rosé, der macht.
Doch, der hat ein Rosé.
Bestimmt hat der auch
ein Rosé. Der hat auch ein Rosé und der hat ja immer diese fancy Namen da.
Ja.
Geld, Sex, Gewalt und Drogen, irgendwie, keine Ahnung. Der schreibt ja sämtliche Dinge auf seine Etiketts.
Wahrscheinlich jetzt noch Jochen 30-Acker. Also, jeder macht ja Rosé mittlerweile. Also, weil der Markt auch einfach danach fragt. Ne? Ich wüsste jetzt keinen Wein, dass ein Rosé-Spezialist in Deutschland ist. Für viele ist es, glaube ich,
ein Nebenbeigeschäft.
Und das weiß ich zum Beispiel auch von Winzern, mit denen ich schon gesprochen habe. Ja, wir machen halt auch Rosé, weil unsere Kunden danach fragen. Aber ich glaube, die wenigsten Winzer haben wirklich eine große Ambition, wenn es um das Thema Rosé geht. Das sieht in anderen Regionen dieser Welt zum Beispiel ganz anders aus, wenn du in die Provence schaust. Da ist Rosé wirklich die Nummer eins. Also Côte de Provence ist eine Unterregion der Provence, die produziert mittlerweile 95% Rosé.
Ja, was, echt?
Ja, es sind über 20.000 Hektar, ich glaube 22.000 Hektar und 95% davon werden als Rosé auf den Markt gebracht.
Ist da Brangelina auch?
Die sitzen auch auf der Ecke.
Sauer Provence.
Ja, die sitzen aber, glaube ich, wenn ich es richtig habe, nicht in der Côte de Provence, sondern in einer anderen Unterregion. Aber die sind natürlich so welche. Dann hast du hier dieses, was ja mittlerweile zu LVMH gehört, Chateau de Clans, wo Whispering Angel zum Beispiel dazu gehört. Ganz, ganz großer, bekannter Rosé. Dann aber zum Beispiel von Chateau de Clans gibt es auch so Rosés, die mittlerweile 300-400 Euro kosten.
Krass, echt?
Ja, also es gibt da in
aber das ist dann aus Frankreich.
Das ist aus der Provence. Da gibt es, oder auch Gérard Bertrand macht dort unten, Clos de Temple ist auch ein Rosé, der, glaube ich, 300 Euro oder so kostet.
300 Tacken für eine Pulle Rosé.
Ja. Und da bin ich immer sehr überrascht. Die Weine laufen sehr gut, aber ich glaube, also was ich so gehört habe, in Deutschland nicht unbedingt. Also es ist, weil ich glaube, für die meisten ist Rosé dieses Sommer-Durstlöschgetränk.
Mhm.
Und die wenigsten sehen Rosé wirklich als großen Wein, so eben, ja, auf eine, also 300 Euro, da bewegst du dich ja auf einer Ebene mit den besten Riesling Deutschlands, mit den sehr, sehr guten Burgundern, mit Top Bordeaux. Also da tue ich mir auch schwer, Rosés in dieser Güteklasse zu sehen. Es funktioniert dort. Und also ich habe ja gesagt, wir sind Nummer 3, was den Roséweinkonsum angeht. Die Nummer 1 ist mit ganz, ganz großem Abstand Frankreich. Also die produzieren nicht nur den meisten Rosé.
Die saufen den auch selber. Die
saufen auch den meisten.
Und die Franzosen ist ja weltbekannt. Die guten Sachen lassen sie immer bei sich und fressen und saufen es selber. Und dann den Rest verkaufen sie an uns oder in die Welt.
In die Welt,
ja. In die Welt.
Nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch noch einen französischen Rosé ausgesucht.
Ja,
freu mich. Aber nicht aus der Provence kommt, weil ich wollte jetzt einfach mal was anderes zeigen. Er kommt tatsächlich aus der Region Tavelle, die liegt im südlichen Rhonetal. Und das Besondere an dieser Appellation Tavelle ist, die zählt nur für Rosé. Das ist die einzige Appellation
die nur Rosé produziert. Ich sehe auch gerade auf der Flasche, wir haben ein Bio-Siegel drauf und wir haben, und das ist für mich viel, viel größer, Demeter. Demeter ist ja seit 1912, glaube ich. Die haben nämlich wirklich ganz krasse Richtlinien und ist deutlich. Also wenn ihr auch gerade Gemüse zu Hause da draußen, wenn ihr Gemüse kauft, wenn ihr Demeter liegen seht, kauft das lieber als Bio, weil Demeter einfach wirklich noch krasser und noch kontrollierter ist als Bioqualität. Und es ist wirklich, also ohne Pestizide, ohne irgendwelche Geschichten.
Um genau zu sein, ist Demeter ja auch kein Bio-Siegel, sondern es ist ein biodynamisches Siegel.
Biodynamisches Siegel, genau.
Ja, also Biodynamie geht ja zurück auf die Lehre von Rudolf Steiner.
Exakt.
Und die geht einfach viel, viel weiter als,
genau, als Bio. Bio ist quasi die Light-Variante.
Ja, Bio ist die erste Stufe und dann kommt einfach, da kannst du halt noch viel, viel mehr.
Demeter, also Demeter kann ich immer grundsätzlich, und das Gemüse schmeckt tatsächlich auch die Weine schmecken tatsächlich besser, ja, ich werde, so, natürlicher, sehe ich einfach, also zumindest.
Für mich haben biodynamische Weine in der Regel immer mehr Leben. Also sie haben eine andere Struktur, sie haben eine andere, sie sind für mich oft vibrierender am Gaumen, sie haben eine andere Textur.
Vibrierender am Gaumen, wie kommt ein Mensch auf so eine Aussage? Bitte, vibrierender am Gaumen, also ich meine, wer soll denn das verstehen?
Ja,
was hast du hier, was Zahnbürste, die du vergessen hast auszumachen, oder was meinst du denn?
Nein.
Warum vibrieren, was heißt denn vibrieren da?
Es hat einfach eine andere, wenn mir das über die Zunge läuft, wenn das, ich habe da einfach eine andere Energie in den Beinen. Also, das
siehst du, das verstehe ich, also, musst das auch für Dumme erklären, ja.
Also, darum geht es ja auch in der Biodynamie. Also Biodynamie, gerade wenn du nach Steiner arbeitest, was bei Demeter eben zwingend vorgeschrieben ist, hat eben sehr viel damit zu tun, dass du die Mondphasen in deinen ganzen Arbeitszyklus mit einbindest, dass du halt gewisse Laubarbeiten, dass du gewisse Arbeiten im Boden zu gewissen Mondphasen machst.
Was macht das denn? Also das verstehe ich immer nicht, weil ich meine hier unsere Top-Sängerin, die 99 Luftballons gesungen hat, die trinkt auch nur Mondwasser. So, verändert hat sie ja nichts bei ihr. Oder ist die jünger geblieben? Oder warum? Also was macht das für einen Unterschied fürs Gewächs, für die Rebe, für die Traube und am Ende für die Qualität?
Das einfachste Beispiel ist, der Mond hat sehr viel Einfluss auf Wasser.
Natürlich.
Ne? Ebbe, Flut,
genau.
Hängt ja vom Mond ab. Und so ist es eben auch mit den Pflanzen. Wenn du aufsteigenden, absteigenden Mond hast,
spinnst
du ja Wasser in die Weinberge oder in die Pflanzen ein oder weniger.
Das macht Sinn, ja.
Also es gibt sogenannte Fruchttage, es gibt sogenannte Wurzeltage und da machst du halt gewisse Arbeiten, solltest du da nicht tun oder sie speziell in diesem Zeitraum tun. Da müssten wir uns vielleicht mal, wenn ein Winzer oder ein Landwirt ins Boot holen, der sich bei dem Thema ein bisschen...
Müssen wir uns mal jemanden einladen, der
das vielleicht, wenn Andreas das nächste Mal, Andreas Schumann von Odinstal oder so das nächste Mal in der Stadt ist, können wir ja zu dem Thema mal eine Folge machen, weil da gibt es einfach so viel. Mein prägendstes Erlebnis, und ich glaube, ich habe es hier auch schon mal erzählt, war wirklich, als ich in Portugal stand, bei Philippa Pato im Weinberg. Ja. Philippa Pato wird ab dem Jahrgang 23 auch Demeter zertifiziert sein, arbeitet aber schon seit vielen Jahren biodynamisch. Wir standen bei ihr in einem Weinberg, der 130, 140 Jahre alt ist. Und dieser Weinberg, also so richtig knorrige Weinstöcke,
ja.
Aber da waren ganz viele Blumen, da waren ganz viele Pflanzen, du hast wirklich gesehen, obwohl die Weinstöcke alt sind, war da Leben drin, da war Saft drin, da war...
Das hattest du schon mal in so einem Podcast, dass die leben dann, also die lassen auch wirklich alle Pflanzen.
Da waren Schmetterlinge, da waren Käfer.
Ja.
Mittlerweile hat sie sogar Schweine, die in ihrem Weinberg leben, die sie von Weinberg zu Weinberg so alle paar Wochen weiterzieht, damit die halt den Boden umwühlen, damit die da auch hinkacken.
Ja, Dünger.
Da hat wirklich nur noch so gefehlt, dass du so den Finger ausstreckst, so eine Werbeszene, sich der Schmetterling auf deinen Finger setzt. Und dann auf dem anderen Weg, auf der anderen Seite dieses Feldwegs, auf dem wir die Autos geparkt hatten, da war der Weinberg eines konventionell arbeitenden Winzers.
Und er war tot.
Und er war einfach tot. Der muss auch wirklich so 2-3 Tage vorher erst mit der Glyphosat-Nummer durchgegangen sein. Unten die Erde war braun, da war kein... Du hast auch so gefühlt, die Weinstöcke hingen alle so ein bisschen runter, so ein bisschen schlatt in der Kurve, so würde man bei uns zu Hause sagen. Und die waren müde. Da war kein Käfer, da war keine Biene, da war kein Nichts. Die waren alle, ich sag immer, die waren alle auf der Spaßseite der Insel. Die waren alle da auf der linken Seite. Und dann habe ich mich oben auf den Weg gestellt und habe dann so, naja, was will ich jetzt erstens meinem Körper zutun? Und da sagt ja jetzt eigentlich schon das Auge, was schmeckt vielleicht am Ende auch besser? Und da hat es bei mir so Klick gemacht und ich glaube, das ist sowas, natürlich sagen auch viele Bio oder biodynamisches Hokuspokus, aber irgendwo steckt da auch ganz, ganz viel Wahrheit.
Und viel Arbeit vor allen Dingen.
Viel Arbeit.
Deutlich mehr Arbeit, als wenn du konventionell, das kennen wir ja auch von vielen Winzerfreunden von uns, die das auch immer sagen, was das an Arbeit ist, was sie da alles machen müssen. Das darf man nicht unterschätzen und dadurch darf es auch ruhig 1 Euro oder 2 mehr kosten. Ich finde, du hattest die Geschichte schon einmal erzählt tatsächlich, ich kann mich daran erinnern.
Man kann sie nicht oft genug
erzählen. Man kann sie nicht oft genug und ich finde, wir sollten das immer wieder mal aufgreifen. Jetzt gehen wir aber, jetzt müssen wir ja auch den Podcast irgendwie zu Ende kriegen und zwar mit dem letzten, was haben wir, Franzosen? Nee, was haben wir denn?
Ja, Franzosen. Appellation Tavel, Domaine de la Mordorée.
Sehr rot.
Das haben wir ja eingangs schon gesagt, der wirkt jetzt fast schon wie so ein heller Rotwein eigentlich.
Eigentlich schon, ja, so ein Trollinger eben.
Tatsächlich, als ich den Wein gekauft habe, weil ich wollte unbedingt einen Tavel auf der Karte haben, war mir gar nicht bewusst, dass ich jetzt ein Demeter-Weingut gekauft habe. Das ist dann jetzt noch ein positiver Nebeneffekt gewesen. Der Wein heißt La Reine de Bois. Das ist der Spitzname für die Königin des Waldes, die sogenannte Waldschnepfe. Und das ist eben auch ein Zeichen in der Biodynamie. Die Waldschnepfe, die fühlt sich halt nur an besonders gesunden Ecken wohl. Und so heißt der Wein. Wir sind eben in Tavel im südlichen Rhontal, ausschließlich Rosé. Wir haben jetzt hier auch wieder die Rebsorte Grenache, hier allerdings jetzt dominierend mit 60%, 20% Syrah. 10% sind dann eben Claret Blanc, eine weiße Rebsorte, und 10% sind so. Die Reben sind circa 40 Jahre alt und wir probieren mal. Also der große Unterschied ist schon mal die Farbe. In der Nase finde ich es jetzt ein bisschen so fruchtbetonter als jetzt die ersten.
14 Volt.
Du bist schon in einer warmen Ecke auf jeden Fall
auch. Alter Schlappen, ey. Aber ich muss sagen, also ich schmecke den Alkohol jetzt auch nicht so raus. Gut, wobei, das ist immer das Schlimme, wenn du das siehst, dann auf einmal schmeckst du. Das ist so psychomäßig beeinflusst das ein. Also wenn man nicht drauf guckt, würde man es, glaube ich, gar nicht schmecken.
Absolut. Ich finde schon, dass der Wein mehr Körper hat als die anderen beiden Rosés, dass er ein bisschen vollmundiger ist.
Erdigkeit irgendwie.
Ja, aber ich finde, der ist jetzt schon auch wieder sehr auf der fruchtigen Seite.
Ja, aber da ist zum Beispiel bei mir eher die Erdbeere als zu dem davor.
Hier wäre ich jetzt eher bei einer Himbeere.
Ja, Erdbeere, Himbeere, ja, dann, ja.
Himbeere, rote Johannisbeere, finde ich, weil es schon auch so eine leichte Säure dabei hat. Da ist auch ein bisschen Erdbeere, aber für mich würde jetzt hier ganz klar die Himbeere an erster Stelle stehen. Aber das ist jetzt schon zum Beispiel ein Wein, der hat schon gewisse, auch eben vielleicht durch seinen etwas höheren Alkoholgehalt, er hat schon einfach auch einen etwas fülligeren Gaumen. Hier könnte ich mir jetzt zum Beispiel sogar schon vorstellen, dass wir vielleicht auch ein bisschen Fleisch dazu
machen. Mhm. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Also ich glaube, so ein Ludemer oder Dorade würde da erschlagen werden. Da bin ich eher beim Kalb. Ich könnte mir hier Lamm so mit Kräutern vorstellen.
Aber dann Lamm kurz gebraten.
Ja, kurz gebratenes Lamm. Nein, kein geschmortes. Nein. Ja. Geschmortes wäre zu doll.
Ja, so mit Kräuter der Provence, vielleicht so ein bisschen Ratatouille-Gemüse. Da wäre
ich wäre eher bei Bohnen tatsächlich, weil die Bohnen hinten raus, am Gaumen hast du auch diese Noten, diese Mini-Bitternoten, die er mitbringt.
Also bei so einem Bohnen-Cassoulet, was man
ja... Bohnen-Cassoulet, genau.
Gibt's ja.
Leichte Schärfe, Süße drin, also beide. Und dann der Wein dazu. Perfekt. Es ist für mich kein Saufwein. Ist für mich ein Weinbegleiter, also ja. Essensbegleiter.
Ja, ist schon ein Speisenbegleiter, definitiv. Wir haben gar nicht gesagt, was würdest du denn zu dem kalifornischen Rosé kochen?
Da würde ich tatsächlich, haben wir gesagt, wir haben doch vorhin über Lachs gesprochen.
Das war beim ersten.
War beim ersten? Ach, verdammte Scheiße, heute ist einfach nicht mein Tag.
Gehst gleich wieder ins Bett, ne?
Nee, ich muss noch arbeiten.
Oh.
Und ich warte noch auf die Lieferung. Beim ersten war Lachs, beim zweiten Tendenz tatsächlich eher zum weißen Fischfleisch, Kabeljau, aber auch wirklich Ceviche-like. eingelegt, fruchtig und Ackerkraut, also Feldsalat. Leichte
Bitter. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel hier auch schon sowas Richtung, ich hätte jetzt an so, einfach an so einen Pott Garnelen, so mit ganz viel Kräutern.
Nee, und überhaupt nicht. Das ist, das schafft er nicht. Das schafft der Erste besser. Der Kalifornier, der ist eher, das ist ein ganz eleganter, der darf auch nicht zu viel. Das ist auch so ein Wein für mich, oder aus meiner Sicht, da setze ich mich auf den Balkon und baller mir den rein. Da brauche ich keine Garnelen und keinen Knoblauch, sondern brauche ich irgendwas Feines, leichte Säure, leichte Süße und ein gutes Stück Weißbrot. Das ist für mich der Wein. Der letzte jetzt, der Franzose, da sind wir, da sprechen wir ganz andere Sprache. Da brauchen wir schon Power in unserem Essen.
Ja, also wir hatten ja jetzt schon, du hattest das mit den Bohnen. Ich finde immer noch die Ratatouille-Nummer auch ganz gut. Ich finde so einen rosa Lammrücken ganz gut. Ich finde Kalb, kann ich mir auch gut dazu vorstellen.
Kalb, da super. Also oder besser sogar als Rind in dem Fall. Also
ja, Rind wäre dann doch wieder
too much. Aber es sind so Sachen, ich glaube immer, das, was einem schmeckt, ist genau das Richtige. Was ich empfinde, ist eine Sache, aber was der Mensch, der es trinkt und gut dazu findet, ist eine absolut andere Sache. Geschmack, wie du immer wieder sagst, Geschmack ist subjektiv.
Ja, gut.
Gott sei Dank. Und deswegen haben wir ja die Möglichkeit, so viele Podcasts zu machen. Ich hoffe, ich habe doch richtig gegendert gehabt.
Ja. Also,
was kostet denn der Wein?
Da sind wir bei auch wieder knapp über 20 Euro, 21,90. Findet man auch beim ein oder anderen Online-Händler. Das ist auch schon der erste 23er in der Runde gewesen. Mhm. Weil es ist natürlich schon so, dass Rosé auch eher jung getrunken wird, ne? Also Rosé ist nicht... Das ist
keine Lagerware, ne?
Sehr wenige Rosés. Also es gibt so 2-3 Rosés von sehr namhaften Weingütern, die man sicherlich auch, die erst sehr spät auf den Markt kommen. Der bekannteste dafür wäre jetzt Vina Tondonia aus von Lopez Tejereda aus dem Rioja.
Ja.
Da kommt jetzt, glaube ich, als aktueller Jahrgang dann 14 oder 15 als Rosé, ne? Die sind aber auch deutlich intensiver, haben viel länger im Holzfass gelegen und so. Die würde ich auch eher fast schon als leichten Rotwein als Rosé bezeichnen. Aber die meisten Rosés sind eben für den schnellen Genuss in 1-2 Jahren gemacht. Und die wenigsten Rosés werden wirklich mit Lagerungen besser.
Die wenigsten. Das ist ein guter Abschlusspunkt. Also, sauft schneller.
Trinkt mehr. Genau. Hoffen wir, dass das Wetter jetzt noch ein bisschen besser wird für Rosé. Ich sage ja auch immer, den Absatz an Rosé kann ich am Thermometer ablesen und im Moment ist das noch eher ein bisschen.
Ja, der Regen ist noch warm im Moment. Die Sonne noch nicht ganz da.
Genau.
In diesem Sinne, Quintessenz?
Quintessenz. Rosé kann mehr als belangloses Bonchi-Wasser sein, sondern auch tolle Essensbegleiter sein. Es gibt auch mehr Rosé als Provence-Rosé, also gerne auch mal die Augen und Ohren offen halten. Und das ist meine Quintessenz.
Sehr gut. Ich sage danke, Max, dass du dich darauf eingelassen hast, eine Rosé-Folge mit mir zu machen. weil wir haben extrem viel erfahren heute. Und danke für dein Wissen. Danke an euch. In Hamburg sagen wir
tschüss, bis nächste Woche.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.